Die Bibel ist nach mehrheitschristlicher Auffassung nicht nur Wort des unfehlbaren Gottes, sondern auch Text, der von fehlbaren Menschen verfasst wurde. Es gibt nicht nur einen, sondern gleich zwei Schöpfungsberichte, die einander teilweise zu widersprechen scheinen. In ein und derselben Bibel steht nicht nur der berühmte Spruch Gottes Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern auch die göttliche Weisung Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dies sind nur wenige Beispiele für geradezu widersprüchlich scheinende Stellen in der Bibel. Daher widmen wir uns in unserer ab heute beginnenden einmonatigen Grundkursreihe Das Bibelparadoxon sämtlichen scheinbaren Widersprüchen innerhalb der Bibel, der Theologie und dem Volksglauben. Und dazu heißt sie heute Leon Bichler aus München willkommen und ich freue mich, dass diese Serie von einem Bibelexperten gestaltet wird, den sicher schon einige Hörer kennen. Die Rede ist von dem Buchautoren und Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Und damit an Sie, lieber Professor, ein herzliches Willkommen im Grundkurs des Glaubens.
Ja, grüß Gott.
Professor Berger, im Laufe der Sendung können Ihnen ja auch unsere Hörer wieder diverse Fragen zur Bibel stellen oder zum katholischen Glauben stellen, die Sie bewegen, und zwar unter 089-517-008-008 beziehungsweise aus dem Ausland unter 0049-89-517-008-008. Aber zunächst lassen Sie mich doch gleich ein paar Fragen an Sie stellen, die scheinbar sehr Widersprüchliches aufgreifen. Fangen wir doch gleich mal beim ersten Buch der Bibel an, nämlich mit dem Buch Genesis, das heißt mit dem ersten Buch Mose. Das scheint ja geradezu voll von Widersprüchen zu sein. Schildern Sie uns doch bitte zunächst, welchen Widerspruch manche Leute in der Tatsache sehen, dass es gleich zwei teilweise völlig verschiedene Berichte von der Schöpfung der Welt und des Menschen in der Bibel gibt und wie man nun vernünftigerweise damit umgehen kann.
Ja, schon das alte Judentum zur Zeit Jesu hat bemerkt, dass es dort um zwei Berichte geht. Das Judentum hat die Antwort gegeben, es kann kein wirklicher Widerspruch sein. Und das lösen wir in diesem Falle so, dass wir sagen, der erste Schöpfungsbericht ist die Überschrift und der zweite die nähere Ausführung. Zum Beispiel heißt es im ersten Schöpfungsbericht, männlich und weiblich schuf er sie. Und im zweiten Schöpfungsbericht steht die berühmte Geschichte mit der Rippe. Dass also erst Adam geschaffen wurde und dann in den Schlaf verfiel und dann Eva ihm im Schlaf geschenkt wurde. Das antike Judentum hat gesagt, männlich und weiblich schuf er sie, das ist richtig. Und Genesis 2, wo die Geschichte mit der Rippe steht, stellt dar, wie das im Einzelnen vor sich gegangen ist. Dass Gott mit einem einzigen Menschen angefangen hat und daraus dann zwei gemacht hat, die aber eng miteinander verwandt sind. Und so konnte man auch gleich die Ähnlichkeiten zwischen Mann und Frau erklären, warum Mann und Frau zum selben Internisten gehen können. Das wurde auf diese Weise erklärt. Männlich und weiblich schuf er sie, das gibt die Differenz an, die auch da ist, aber die enge Zusammengehörigkeit, das geht aus dem zweiten Bericht hervor. Und so weiter, so hat man das also in allen Fällen, wo Widersprüche aufzukommen schienen, gemacht. Und das ist der Anfang christlicher apologetischer Exegese. Das versuchen Exegeten seitdem immer wieder, davon auszugehen, dass Gott sich doch nicht im Ernst widersprechen kann.
Also so wie Sie es erklären, ist es eigentlich tatsächlich nicht wirklich mehr ein Widerspruch. Aber jetzt die Tatsache, dass zum Beispiel auch die Reihenfolge der Erderschaffung in diesen beiden Berichten ja total voneinander abweicht, wird ja zumindest dann zum Widerspruch, wenn man die Bibel wörtlich nimmt, oder? Also zum Beispiel die sogenannten Kreationisten nehmen die Bibel ja sehr wörtlich und gehen daher auch davon aus, dass die Erde nur wenige tausend Jahre alt ist. Und wie kann man jetzt damit umgehen, wenn man beide Schöpfungsberichte wörtlich nimmt, wo auch Reihenfolge und Entstehungskontext der Erde zum Beispiel ganz andere sind?
Ja, das Thema ist dasselbe. Es wird gesagt, wenn ein Widerspruch nicht bestehen kann, dann muss das eine mit dem anderen erklärbar sein. Und zwar so, dass der erste Schöpfungsbericht die Überschrift liefert. Wenn Sie mal ein Beispiel nennen, dann wäre das plausibel. Zum Beispiel?
Also jetzt die Erderschaffung, also dort heißt es ja, dass zum Beispiel erstmal alles wüst und leer war, Tohu wa Bohu, und dann wird die Reihenfolge geschildert, was am ersten, am zweiten, am dritten Tag alles gemacht wird, und dann am Ende wird ja der Mensch als Krone der Schöpfung sozusagen charakterisiert. Und im anderen Schöpfungsbericht ist es ja so, dass erst die Menschenschaffung am Anfang steht und die Welt um ihn herum gebaut wird, oder nicht?
Ja, das ist doch kein Widerspruch, dass Mensch und Schöpfung zu unterscheiden sind in der Erschaffung und dass man eine Hierarchie konstruieren kann, wie das im ersten Schöpfungsbericht geschieht. Eine Hierarchie, also eine Stufenfolge, die auch von der modernen Naturwissenschaft ohne weiteres bestätigt wird, dass erst das Anorganische und dann das Organische und am Schluss der Mensch kommt. Das ist ganz klar. Und der zweite Schöpfungsbericht beginnt damit, dass es doch das eigentliche Ziel war, wenn man diese Zwischenüberschrift einschaltet, den Menschen zu schaffen.
Okay,
also für ihn und auf ihn hin ist alles erschaffen. Das sagt der zweite Schöpfungsbericht.
Okay, also muss man die miteinander lesen und nicht gegeneinander, wenn ich es richtig verstehe.
Die Frage ist, ob man von einer Hermeneutik des Misstrauens ausgeht, dass man also sagt, es müssen doch irgendwelche Haare in der Suppe zu finden sein, oder ob man davon ausgeht, dass man sagt, es hat alles seinen guten Sinn. Mal wird die eine Optik eingeschaltet, also die von unten nach oben, die hierarchische Gliederung nach Tagen, und mal geht es um eine Betrachtung von Ziel her.
Das heißt, es spielt schon eine Rolle, wenn man jetzt auch ja Bibelwissenschaft aus so einem kleinen Kämmerchen zu Hause ein bisschen treiben will, welche Einstellung man der Bibel entgegenbringt, dem Wort Gottes.
Ja, ob man eine verständige Einstellung hat oder ob man davon ausgeht, das ist alles irgendwie Lüge und Widerspruch und Volksbetrug.
Das heißt, diese Einstellung, die hier der Leser trifft, die beeinflusst dann schon das Ergebnis, das er hier rauslesen wird, oder?
Und ja, natürlich. Die Bibel aufzuspalten in 1000 Widersprüche, das ist schon lange, spätestens seit Origenes, also in der alten Kirche, üblich, um das Judentum und das Christentum gemeinsam zu widerlegen. Das ist eine alte Tradition. In der Antike hieß der Mensch Kelsus oder Kelsos. Dieser Kelsus hat nach Widersprüchen gefahndet und er wurde schon eben im 3. Jahrhundert von Origenes widerlegt.
Die wirklich tiefgehenden Argumente für eine Widersprüchlichkeit der Bibel und des Glaubens scheinen ja, wie wir es schon sehen, interessanterweise nicht unbedingt von Laien immer nur zu kommen, sondern vermutlich schon auch allein deswegen, weil sie gar nicht genug Zeit oder manchmal auch dann Profession haben, um sich dafür jetzt tief genug in die jeweilige Materie einzuarbeiten. Vielmehr kommen sehr ausgefeilte biblische Argumentationen, die auf eine scheinbare Widersprüchlichkeit jetzt von vielen Schriften auch schließen lassen, von bibelgelehrten Theologen zu kommen. Eine solche Position bezieht sich dabei auf die Rolle und die Bedeutung Satans in der Bibel, sowie auf das Verständnis des Sündenfalls des Menschen im Buch Genesis. Können Sie uns, Professor Berger, diese Theorie und den daraus entstehenden Widerspruch zum allgemeinen Volksglauben kurz schildern und letztlich auch Ihre eigene Position dazu darlegen?
Ja, ich habe ein Büchlein geschrieben zum Thema, woher das Böse kommt. Und dort geschildert, und das ist auch meine Auffassung bis heute, dass es eine Geschichte des Satans gibt innerhalb der Bibel. Das ist für viele Leser und Leserinnen neu, weil sie gewohnt sind, die Bibel wie eine Dogmatik zu lesen. Und das muss alles, was drin steht, mit ihrem gegenwärtigen Glaubensstand oder dem Katechismus übereinstimmen. Das ist aber in der Bibel ein wenig anders vorgegangen. Vielmehr gibt es dort eine Geschichte der Satansvorstellungen selber. Diese Geschichte beginnt damit, dass der Mensch auf die Probe gestellt wird, versucht wird, zum Beispiel durch die Schlange im Paradies, die nicht ohne weiteres schon der Teufel ist. Im Gegenteil, die Schlange gilt als kluges Tier, und wenn man von den klugen Argumenten der Schlange berichtet, dann meint man, darin lesen zu können, das finde ich auch, dass der Mensch durch die Vernunft immer wieder auf die Probe gestellt wird. Glaubst du wirklich an Gott, oder gibt es nicht Argumente, die scheinbar vernünftig sind? Die Schlange selbst zum Beispiel sagt, wie wäre es denn, wenn ihr ungehorsam seid? Wie wäre es denn, wenn ihr doch von der Frucht esst, am Baum? Und dann könnt ihr nämlich werden und sein wie Gott. Das ist zunächst keineswegs der Teufel, sondern eine Intelligenz, die geradezu erwartbar war. Erwartbare Einwände. Und je länger, desto deutlicher tritt der Teufel als eine Person hervor, die in Gottes Auftrag handelt. Das haben wir etwa im Hiob-Buch. Im Hiob-Buch wird die Morgenaudienz des Herrgotts geschildert, und da meldet sich in der Audienz der Teufel und sagt, lieber Chef, wie wäre es, wenn wir heute mal den Hiob versuchen, auf die Probe stellen, ob er wirklich an dich glaubt. Und dann sagt der Herrgott, des Hiobs bin ich mir sicher, das wird dir kaum gelingen, aber versuchen kannst du es ja. Und dann geht der Teufel hin und versucht Hiob leiden, und mit Verlust der Familie und der Güter und so weiter und so weiter. Und am Schluss bewährt sich Hiob und wird restituiert, wiederhergestellt. So ist also die Schlange zunächst wie ein Beauftragter Gottes geradezu, oder der Teufel, im Außendienst der Menschen auf die Probe stellt. Und dieses auf die Probe stellen ist durchaus im Interesse Gottes. Oder im Interesse der Menschen, die sicher sein möchten, dass sie auf den Richtigen vertrauen. Also auf Hiob und auf den Gott, an den er geglaubt hat. Das ist im Neuen Testament noch genauso, als Jesus vom Satan versucht wird. Der Satan kommt in die Wüste, wo Jesus 40 Tage lang nicht gefrühstückt hat, und sagt dann, wie wäre es, wenn du dir mal ein Frühstück herbeizauberst? Du kannst das doch. Und Jesus durchschaut ihn und sagt, du möchtest mich bewegen, etwas zu tun, das meinem Beruf widerspricht. Denn mein Beruf als Messias ist nicht dazu da, dass ich selber davon Vorteile habe. Ich bin kein Politiker, wo es dann entsprechende Finanzaffären gibt, die darauf hindeuten, dass der Politiker sich nur bereichern will, sondern Jesus sagt, verschwinde, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, und er ist nicht auf Frühstücksbrötchen angewiesen. hier wird in der Versuchung Jesu deutlich, Jesus ist glaubwürdig, er ist integer, er ist wirklich Sohn Gottes, der seine Sendung nicht verrät. Das ändert sich. Der Teufel wird dann im Laufe der Zeit als Feind des Menschen, nicht nur als Testfigur, sondern als Feind wahrgenommen. Und schon im Versuchungsbericht bei Lukas heißt es, dass der Teufel sagt, die Herrscher dieser Welt sind alle von meinen Gnaden. Wenn du mich anbetest, Jesus, dann kann ich dir auch die Weltherrschaft geben. Da ist bereits ein Teufelsbild vorausgesetzt, wonach die politischen Mächte der Welt abhängig sind von der Einsetzung durch den Teufel. Und das wird bei Paulus genauso gesagt, wenn er vom Gott dieses Äons redet, vom Gott dieser Welt. Das ist der Teufel, der das Evangelium verhindert und die Menschen blendet. Und schließlich in der Offenbarung des Johannes, da ist es für das Neue Testament besonders schlimm, hinter dem Römischen Reich, also hinter dem akuten Weltreich damals, steht der Teufel, und das römische Kaisertum ist die von ihm beauftragte Bestie und der Provinzgouverneur die zweite Bestie, also eine höllische Trinität, die bestreitet jedes Recht Gottes in der Welt. Sind zwar nicht auf Augenhöhe Gegner Gottes, aber sie haben etwas dagegen, dass der Mensch an Gott glaubt, und sie möchten all das kaputt machen, was Gott an Heil aufbaut. Das wird schließlich in der alten Kirche dahin gesteigert, dass man sagt, diese Welt ist überhaupt vom Teufel, von einem Bösen, der nicht gut ist. Das kann aber die Kirche nicht akzeptieren, weil sie sagt, es ist doch alles von einem guten Gott und dient einem guten Zweck. Und der Auffassung, dass alles vom Teufel ist, dieser Auffassung können wir uns nicht anschließen. Das ist dann aber schon 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Ich fasse nochmal zusammen. Der Teufel hat eine Geschichte, eine Biografie, in der er immer stärker zum Gegner des Menschen, seines Heils und zum Gegner Gottes wird. Aber nie auf Augenhöhe. In der Offenbarung des Johannes wird er ja dann zum Schluss versenkt im Feuersee, das heißt, er wird entsorgt.
Das Tier in der Offenbarung, das Sie jetzt auch angesprochen haben, das sei ja laut einigen Theologen eben nicht Satan, sondern eben nur ein Bild für die Herrschaft des damaligen Römischen Reiches. Also es wird ja von einem Tier mit drei Köpfen dort gesprochen. Und so sind einige Theologen der Ansicht, dass eben der erste Kopf der damalige römische Herrscher war, dann das Tier eben aus dem Meer, das diesem Tier diene, das seien eben die römischen Flotten, die nach Kleinasien kamen, und dann eben die Kultbediensteten seien dann das Tier vom Lande, die eben diesem römischen und damit auch polytheistischen System dienten. Kann man dann einfach sagen, oh ja, also das scheint ja sehr plausibel, und damit ist eigentlich die Offenbarung, was den Satan dort angeht, entschlüsselt?
Die Offenbarung des Johannes bringt eine Reihe von Bildern, und das ist auch daran zu merken, dass die Bilder etwas anderes sagen als die Hymnen. Die Hymnen und Jubelgesänge, die die Offenbarung des Johannes bietet, sind die Theologie, die der Seher vermitteln will. Und alles andere sind zum Teil großartige Bilder, die auch dann in der Kunstgeschichte aufgegriffen werden, aber die nicht im Sinne von Zoologie zu verstehen sind. Also ob da an irgendwelche lebenden Zirkustiere mit 10 Köpfen gedacht sei. Es gibt ja nicht nur das Monster mit drei Köpfen, sondern es gibt auch 10 Köpfe und da wird es dann langsam ungemütlich. Also es geht da um Bilder für Monster, die den Menschen Schrecken einjagen und die nicht anatomisch zu nehmen sind. Das macht die Offenbarung aber auch selber deutlich, indem sie immer wieder erklärt, das bedeutet dies und dies, das musst du so und so deuten. Und der Offenbarer verwendet da den Ausdruck Mysterium dafür. Das ist ein Geheimnis, dieses Bild, das du gesehen hast, und es bedeutet in Wahrheit Babylon oder Rom oder was auch immer, die gottlose Weltregierung.
Also bedeutet dieses Bild, das wir ja eh mit der Apokalypse dann meistens als ja noch uns bevorstehendes Zukunftsgeschehen in den Köpfen ist, bedeutet dieses Bild dann eigentlich Vergangenheit? Also gerade auch dieses Tier mit den drei Köpfen, ist es dann einfach nur eine Geschichtserzählung bunter ausgemalt? Oder beschreibt es etwas in der Apokalypse, was uns noch bevorsteht?
Also ich würde sagen, weder noch. Die Apokalypse beschreibt Dinge, die zwischen Himmel und Erde immer wieder mal vorkommen. Es gibt immer mal wieder tyrannische Reiche, die nur Märtyrer schaffen. Das war damals so, das kann man daran erkennen. Die Hure Babylon sitzt auf 7 Bergen, das sind die 7 Hügel Roms. Aber es wird das Wort Rom mit keinem Wort genannt. Und das hat seinen guten Grund, denn die Offenbarung des Johannes berichtet von Dingen, die immer mal wieder vorkommen können. Nur der Schluss ist eindeutig, dass am Schluss die Auferstehung der Gerechten sein wird und die neue Schöpfung. Aber zwischendurch gibt es Phänomene, die so wie Krankheiten immer wieder kommen. Das heißt, so wie es für jede Generation von Kindern Masern gibt oder Keuchhusten, so gibt es auch für die Staaten dieser Welt immer wieder Tyrannen und Herrscher, die Gott leugnen und vor allen Dingen solche, die übermäßig Reichtum sammeln, so wie Babylon.
Verstehe, dann lassen wir doch diese ganzen neuen Gedanken rund um die Bibel und den Glauben einmal kurz sacken bei ein paar schönen Melodien. Davor sind unsere Hörer jetzt auch noch ganz herzlich eingeladen, sich an der Sendung zu beteiligen. Haben Sie Fragen zu stellen in der Bibel oder zu anderen theologischen Themen? Dann fragen Sie unseren Experten einfach jetzt live in der Sendung. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Bis gleich. Sie haben eingeschaltet zum Bibelparadoxon der neuen Grundkursserie auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hier werden hörenswerte und Allgemeinwissen vertiefende Fakten geliefert, die unseren Hörern helfen können, fachkundig auf scheinbare Widersprüche in der Bibel und Glaube einzugehen und zu antworten. Und dabei können Sie unserem Bibelexperten, dem Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, jetzt live mitteilen, was Sie in der Bibel oder in der Theologie oder auch einfach im Volksglauben widersprüchlich finden und ihn fragen, welche Lösung er dafür sieht. Rufen Sie uns an unter 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Jetzt haben wir auch schon eine erste Anruferin in der Leitung, die anonym bleiben möchte. Und zwar aus Rheinland-Pfalz ruft sie an. Grüße Gott und willkommen auf Radio Horeb.
Ja, grüße Gott. Also es ist schon wichtig, was Sie alles angesprochen haben. Und zwar kann man heutzutage überall nachlesen, und das ist ja auch kein großes Geheimnis mehr, dass sich manche Konzerne und im Wirtschaftsbereich und Geschäfte und weiß ich was auch Sänger, um Erfolg zu haben, weihen sie sich dem Satan. Und ich glaube, einer von den Rolling Stones, also ich weiß jetzt nicht namentlich was, aber das ist ganz normal heutzutage, würde ich sagen. Ja. das war's, was ich sagen wollte.
Okay, danke für Ihren Beitrag.
Bitte. Wiederhören. Bitte. Wiederhören.
Professor Berger, also das ist mir jetzt noch nicht bekannt gewesen. Vielleicht haben Sie da aus den Medien auch Ähnliches schon gehört. Wie verträgt sich das mit der Bibel? Also das scheint ja da zum jetzt weniger ein Widerspruch, sondern ähnlich der Situation, wie es bei Jesus war, wo eben Satan ihn gebeten hat, er solle sich niederwerfen vor ihm, dann gebe er ihm die Königreiche der Welt, oder?
Ja, es gibt in der gegenwärtigen Szene eine satanistische Szene, und Satanismus bezeichnet man etwas, das eigentlich auf der Grundlage der Bibel gewachsen ist, denn daher weiß man überhaupt von Satan etwas, daher kommt auch das Wort. Nur optiert man da eben für die Gegenseite, und das heißt nicht für Schöpfung, sondern für Zerstörung, und nicht für Liebe, sondern für Gewalt. Das heißt, diese satanistische Szene ist nicht harmlos, sondern ist so etwas Ähnliches wie militante Neonazis. Gewalt als Lösung für alle Dinge. Und das ist mit Absicht genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Und das ist eigentlich auch jedem einigermaßen vernünftigen Menschen klar. Was willst du? Willst du Zerstörung und Tötung aller, so wie die ISIS-Gruppe, IS, Islamischer Staat, die ja da nah dran sind? Oder willst du Verständnis, konstruktives Erziehung von Kindern und am Ende Betonung und Beförderung dessen, was Leben bejaht. Das ist die Alternative, und die wird klar im Phänomen des Satanismus. Sie besteht aus Menschen, diese Szene, die sich selber zutiefst hassen.
Hier Erklärungen zum Satanismus. Unsere Sendung lautet Bibelparadoxon, und wir klären vermeintliche Widersprüche in der Bibel und dem Glauben auf. Jetzt haben wir Herrn Oberhöhler aus Südtirol in der Leitung. Grüße Gott, Herr Oberhöhler, hallo.
Grüß Gott, danke schön für den Vortrag. Hätte folgende Frage. Jesus war die inkarnierte Liebe, also so gütig im Umgang mit allen Menschen. Und in den Worten war er sehr hart. Denken wir an die Gerichtsrede, wo man gar nichts Böses getan haben muss, um schon in die Hölle zu kommen. Und wer nur zum Bruder sagt, du gottloser Narr, sei dem Feuer der Hölle verfallen, das ist natürlich nur ein Bild. Und jetzt die Frage, Sie haben vom Feuersee gesprochen, von der Entsorgung, so wie eben auch die Zeugen Jehovas annehmen, dass im Letzten alles, also das Böse, vernichtet wird und dass es keine Auferstehung der Bösen gibt, also keine ewige Hölle. Und dazu auch die Frage der zwei Gottheiten, es hat ja schon im Altertum diese Behauptung gegeben, wäre nicht heute vieles leichter zu erklären, wenn es einen Gott des Guten und einen Gott des Bösen gäbe, dann könnte man leichter mit den ganzen Widersprüchen, mit den vielen Katastrophen auch in der Welt, was wir jeden Tag täglich erleben, oder auch diese furchtbare Tragödie mit dem Islamstaat, könnte man alles besser erklären. Dankeschön, Gottes Segen.
Vielen Dank Ihnen auch. Herr Berger, Herr Professor Berger, was sagen Sie dazu? Das ist ja ein interessanter Punkt von Herrn Oberhöhler aus Südtirol.
Ja, vielen Dank. Das mit den zwei Göttern behauptet ein römischer Christ namens Markion im 2. Jahrhundert. Er gehörte, war ein reicher Rieder, er gehörte zur christlichen Gemeinde und kam auf die Idee, die Sie gerade vorgetragen haben, mit den zwei Göttern. Wie wäre es, wenn man diese Welt, so wie sie ist, dem Bösen zuschreibt und auf etwas Gutes und ganz anderes rechnet. Und das widerspricht der Bibel, gerade in dem Punkt, den Sie auch genannt haben. Die Bibel sagt, es ist nicht so. dass wir über Dinge Bescheid wissen, die kein Mensch wissen kann. Da sagt Jesus, das weiß ich auch nicht, das weiß noch nicht einmal der Vater. Es geht auch in der Theologie nicht um Vorherwissen. Auch ein Professor aus Heidelberg kann nicht sagen, ob und wie der Teufel entsorgt wird. Er kann nur sagen, was auch immer wir annehmen, unser Bild von Zeit und Welt und Geschichte, das hat Konsequenzen für unser alltägliches Dasein. Und meine Frage ist, daher eine Rückfrage, welche Konsequenzen wird es haben, wenn wir annehmen, dass die Bösen gar nicht bestraft werden? Welche Konsequenzen wird es haben, wenn wir annehmen, dass böses Tun folgenlos bleibt? Und die Antwort der Bibel, wir wissen nicht, wie Gott das Ende herbeiführt. Wir können nur sagen, es ist diesem Gott, den Jesus verkündet, nicht egal, was wir tun, sondern es gibt einen Zusammenhang, den man ausdrücken kann als den von Tun und Ergehen. Das, was ich tue, kommt auf mich zurück. Es wird mir wieder begegnen. So ist die Natur gebaut. Die Naturwissenschaftler sagen, und denen können wir in diesem Punkt voll vertrauen, die Natur vergisst nichts. Das heißt, das Böse und Feindliche, das wir der Natur antun, das muss nicht ein Herrgott im Himmel rächen und bestrafen, sondern das geschieht im Laufe der Ereignisse selber. Das sehen wir gerade an der heutigen Behandlung der Umwelt durch uns. Was wir der Umwelt antun, wird spätestens auf unsere Enkel zurückkommen. Und das ist also nicht ein erfundenes Bild eines gütigen oder grausamen Gottes, sondern eines Gottes, der sagt, es gibt eine Ordnung und diese Ordnung ist vernünftig und diese Ordnung ist letztlich von Gott geschaffen, aber nach dieser Ordnung müsst ihr auf die Natur achten, auf euch selber sorgsam achten, dass ihr euch nicht zugrunde richtet. Das heißt, die sogenannten Bösen sind im Prinzip alle Selbstmörder. Ihre Familie und sich und ihre eigene Zukunft zerstören. Noch einmal, die Bibel macht keine willkürlichen Gemälde über die Zukunft, sondern sie sagt nur, was denen blüht, die heute Mörder sind, dass sie nämlich ihres Lebens nicht mehr froh werden, dass sie die Folgen dessen tun müssen, was sie antun. In der Offenbarung des Johannes heißt es, wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert umkommen. Das wird uns jeden Tag in der Politik deutlich. Wer nicht den Weg von Verhandlungen und den mühsamen Weg von Konferenzen geht und stattdessen sagt, ich schlage alles kreuz und quer, der wird es nicht besser haben dadurch. Gewalt löst kein Problem.
Professor Berger, bevor wir jetzt noch weitere Hörerinnen, die angerufen haben, in die Sendung hineinnehmen, noch mal kurz hier nachgehakt. Sie sagen also, es besteht ein Tun- und Ergehen-Zusammenhang, der schon in dieser Welt hier sich dann äußert, aber spricht nicht einiges dagegen, dass zum Beispiel auch viele Leute, die Gutes tun, doch immer sehr viel Schlechtes erleiden und hingegen Leute, die sich vielleicht bereichern oder man hört das dann in den Medien mit irgendwelchen dicken Managergehältern von Firmen, denen es dann, bei denen es den Mitarbeitern schlecht geht, dass denen eigentlich scheinbar sehr gut geht, obwohl sie Schlechtes tun. Bringt das nicht Ihre These hier sehr stark zum Schwanken?
Manchmal dauert der Zusammenhang von Tun und Ergehen etwas länger. Bei Adolf Hitler war das so, dass es schon nach 12 Jahren vorbei war. Da hat also die Menschen, Natur, die Menschheit und die Schöpfung so reagiert, dass die Folgen alsbald über das ganze Volk kamen und auch über Hitler selber. Also manchmal dauert es etwas länger, das ist zuzugeben, und deswegen sagt die Kirche über die Märtyrer, dass sie allerdings nicht erst im Himmel selig sind, sondern schon jetzt. Wenn Sie einmal einen Film gesehen haben über die Geschwister Scholl, ich habe das neulich mal wieder im Fernsehen geschaut, dann ist man begeistert von diesen Menschen, an der Seligkeit, die sie jetzt schon haben, weil sie wissen, im Grunde genommen kann ihnen die Tötung des Leibes nicht schaden. Es kommt nicht an sie heran. Es ist eine Machenschaft, die auch selber vergänglich ist. Was bleibt, ist nach christlicher Auffassung, nach der Auffassung der ganzen Bibel, die menschliche Seele, der Kern des Menschen oder biblisch gesprochen sein Herz.
Aber hier auch nochmal gekontert, wenn man gerade auch zu dem islamistischen Bereich blickt, wo, oder fundamentalistischen Bereich, wo dann eine ähnliche Einstellung herrscht, wo sich eben die Leute auch in die Luft jagen, weil sie meinen, das wäre für ihren Gott. Also dann müssten sie ja auch sagen, das wäre eine Art Seligkeit, die jetzt schon haben, oder nicht?
Das ist so. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sich täuscht. Dass also auf einen Mord nicht Seligkeit folgt, sondern eben, dass dort die Perspektive der Bibel angebracht ist. Es gibt auch eine Zeit, in der es um das ewige Geschick des Menschen geht. Also die Moslems haben in der Eigenschaft als Selbstmordattentäter aus der christlichen Kirche die Theorie übernommen, den Glauben übernommen, dass sie Märtyrer seien und noch am selben Tag in den Himmel kommen. Das glaubt jeder Selbstmordattentäter und das haben auch christliche Märtyrer geglaubt. Nur mit dem Unterschied, dass es am Ende nicht um privaten Glauben geht, sondern um das, was wir Kirche, Propheten, Lehramt oder wie auch immer nennen, dass man nicht auf sich gestellt bleibt mit seinen Ansichten, die immer subjektiv sind, sondern dass man in einer Gemeinschaft lebt, die einen zum Glauben bringt durch vielfältige Erfahrungen im Leben. Also ich glaube, Christ und katholisch, weil es Erfahrungen gibt in meinem Leben, die mich darin bestätigen und bisher nicht widerlegen konnten. Und selbst wenn ich übermorgen an Krebs sterbe, dann ist es doch nicht in der Lage, mich oder meinen Glauben zu widerlegen. Das Problem bei den Selbstmordattentätern ist deren prinzipielle Isoliertheit, deren Einsamkeit, dass sie, wie das im Islam üblich ist, keine Kirche haben, die sie bestätigt in ihrem Glauben. Als Christ hat man die Gelegenheit, dass wir 2000 Jahre lebendige Zeugen haben. Von den ersten Märtyrern namens Stephanus zum Beispiel bis zu Dietrich Bonhoeffer. Menschen, die merkwürdigerweise darin übereinstimmen, dass der Mensch geborgen sein kann, wenn er glaubt, in der Hand Gottes. Und für mich ist schon wichtig, dass es eine Vielzahl glaubwürdiger Menschen ist. Und für mich ist es schon wichtig, dass Bonhoeffer kein Mörder und Bankräuber und Volksverräter war, sondern ein Mensch, der auch schon vorher in seinem Leben gezeigt hat, bevor er umgebracht wurde, was ihm wichtig war. Und an diesem Gesamtphänomen einer Person kann ich mich orientieren. Deswegen gibt es in der Kirche Heilige.
Also hier als Erklärung für den Unterschied auch gerade eben zwischen christlichem Martyrium und ja, islamistischer Märtyrervorstellung. Jetzt haben wir eine Anruferin aus Reutlingen in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ist vielleicht für Sie eine primitive Frage. Ich bin schon sehr alt, habe keinerlei Probleme mit dem Glauben und der Bibel und der Schöpfungsgeschichte. Aber wo gehören zum Beispiel die Dinosaurier, wo man ja findet, und es ist eine Tatsache, dass es die gegeben hat, wo gehören die in der Bibel hin?
Ja, das steht in der Bibel nicht, dass es nicht Arten gibt, die aussterben. Da muss man fragen, warum ist all das, was offenbar der liebe Gott geschaffen hat, denn das sagt die Bibel, er hat alles gemacht, was da ist, also auch die Dinosaurier natürlich, aber es ist nirgendwo eine Überlebensgarantie gegeben. Es ist nirgendwo gesagt, einmal Dinosaurier bedeutet immer Dinosaurier, bedeutet ewiges Leben, sondern durch verschiedene Gründe, bei den Dinosauriern, durch Meteoriteneinschlag oder durch Kälteperioden auf der Erde oder wodurch auch immer, sind die ausgestorben. Und das ist für mich kein Problem, sondern ein Zusammenhang von Tun und Folge.
Dankeschön.
Bitte.
Jetzt haben wir eine weitere Anruferin, die anonym bleiben möchte, in der Leitung. Und zwar ruft sie aus der Südpfalz an. Grüße Gott, hallo. Ah, leider Gottes ist sie nicht mehr in der Leitung. Jetzt probieren wir es nochmal. Grüß Gott, hallo. Hören
ja,
Sie uns?
Ja, ich bin...
Sie sind noch in der Leitung, schön.
Ich bin in der Leitung, ja.
Ja, hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Berger. Folgendes. Eine Bekannte hat mir erzählt, dass sie pendelt und zu einer Wahrsagerin geht. Ich weiß, dass in der Heiligen Schrift sehr davor gewarnt wird, aber ich weiß die Stelle nicht, wo dies geschrieben steht. Können Sie mir da bitte weiterhelfen? Das wäre meine Frage, Herr Professor Berger.
Da kann ich Ihnen im Augenblick nicht weiterhelfen, weil ich kein Wandeldyslexikon bin. Aber ich kann gerne mal für Sie nachgucken. Bis zum nächsten Mal.
Genau, da werden wir dann gerne nochmal auf die Wahrsagerei und dergleichen mehr, die laut Bibel verboten ist, eingehen und dies dann auch nochmal aufgreifen. Vielen Dank für diesen Impuls. Ja, Professor Berger, wir haben jetzt auch schon einiges besprochen über Satan in der Bibel und über vermeintliche Widersprüche dazu. Und jetzt würde mich noch interessieren, wie Sie zu der These stehen von manchen Professoren, dass zum Beispiel Satan im Genesis-Bericht, also im Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose, gar nicht ja, dieser böse Gegenspieler Gottes sei, wie wir ihn unter Satan verstehen, sondern eigentlich nur eine Schlange, die im Hebräischen auch extra als männliche Schlange bezeichnet wurde, der Schlange heißt es da, und die eigentlich ein Bild für ja, Unkeuschheit oder eben Sexualität und Versuchung nur darstelle.
Ja, das ist völlig richtig, das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Die Schlange gilt im Orient überall als äußerst klug. Das ist ja bei Jesus auch so, der sagt, seid klug wie die Schlangen. Warum sind die Schlangen klug? Einmal darum, dass sie sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Also rechtzeitig davonlaufen, bevor es für sie gefährlich wird. Wenn ich unseren Sohn Moritz in Heidelberg auf dem sogenannten Schlangenweg spazieren gefahren habe, dann habe ich das öfter beobachtet. Dann gibt es noch richtige Schlangen. Und wenn wir in die Nähe kamen, waren sie zunächst in Schreckstarre erstarrt und dann sind sie ganz schnell, kaum dass man es sehen konnte, verschwunden. Das ist also die Klugheit der Schlangen, die man ausgedehnt hat. Und im Orient überall, im alten Ägypten und in Mesopotamien, sind die Schlangen deshalb verehrt, Regel von Schlauheit und Wissen. Das ist auch in der Genesis so. Die Schlange ist dort nicht der Gegenspieler Gottes, sondern stellt nur den Menschen auf die Versuchung, auf die Probe. Und die Schlange sagt, wie wäre es denn, wenn ihr doch vom Baum der Versuchung esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und darauf lassen sich Adam und Eva ein und fallen auf die Schnauze dabei.
Diese
Schlange ist also nicht gegen Gott, das ist nicht ihr Feind, sondern ihr Feind ist eigentlich nur der Mensch, insofern er dumm ist.
Kann der Mensch denn da was dafür und ist diese Frucht, also von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, denn wirklich eine Frucht im sozusagen physikalischen Sinne? Oder trifft nicht die These der mancher Theologen zu, dass es sich dabei um verbotene Sexualität handle, wie es zum Beispiel in manchen Göttermythen auch geschildert wurde aus der damaligen Zeit? Da hieß es eben, dass die Götter den Menschen verboten hätten, Lärm zu machen, was so viel bedeutet wie sich zu vermehren. Und das sei hier in der Bibel aufgegriffen worden und in Worten, und in Wirklichkeit handle es sich sozusagen bei dem Sündenfall nur um eine sexuelle Geschichte, vertritt manche Theologen. Wie sehen Sie das?
Es gibt im Gefolge der Psychologie von Sigmund Freud zahlreiche Mythen, die in die Forschung eingedrungen sind, und das zeigt sich auch noch in der modernen Psychologie in zahlreichen Annahmen, dass es überall um Sexualität ginge. Also ich habe weder in der Bibel noch außerhalb der Bibel etwas vom Verbot der Sexualität überhaupt je gelesen und finde, dass das auch jedenfalls keine biblische Anschauung ist. Und bei der Schlange kann ich nichts davon entdecken, was auch immer vielleicht irgendwelche orientalischen Völker gedacht haben. Das muss ja nicht alles auch in der Bibel wahr sein. Und zudem habe ich den Verdacht, dass hinter solchen Hypothesen die allgemeine Meinung steht, dass alles immer mit Sexualität zusammenhängt. Das scheint mir ein bisschen pubertär zu sein, ehrlich gesagt.
Verstehe. Jetzt haben wir noch eine weitere Hörerin in der Leitung, nämlich Frau Krone aus Aschaffenburg, und sie hat die Bibelstellen parat, nach denen wir vorher gefragt worden sind. Grüß Sie, Frau Krone.
Grüß Gott. War ein sehr interessanter Vortrag. Es sind 2-3 Stellen, die ich mal selber gezogen habe, weil ich jeden Tag Bibelstellen ziehe. Einmal Levitikus, und zwar 19, Vers 26. Da steht unter anderem, ihr sollt nichts mit Blut essen. Wahrsagerei und Zauberei sollt ihr nicht treiben. Und dann kommt nochmal in dem Vers 28, und auch keine Zeichen einritzen, weil ja heute so viele sich tätowieren lassen. Dann kommt in 19, Nummer 31, und sucht nicht die Wahrsager auf. Sie verunreinigen euch. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommt Deuteronomium 18, Vers 11, Gebetsbeschwörungen. Wer Gebetsbeschwörung hersagt oder Totengeister befragt, keinen Hellseher, keinen, der verstorben um Rat fragt, denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel.
Ja, vielen Dank, Frau Krone.
Könnte das passen, was die Frau gefragt hat?
Durchaus.
Ja, vielen Dank, das passt genau. Und
schnell, aber
schön, dass Ihnen die Stellen eingefallen sind. Mir ist aufgefallen, als Sie die vorgelesen haben, dass es überall um Merkmale von heidnischem, also nicht-jüdischem Kult geht. Es gehörte zu den heidnischen Religionen, gerade im Umfeld, dass man auf Gedeih und Verderb immer die Zukunft erforschen wollte. Und dass in dem Zusammenhang auch vom Blutessen die Rede ist und von Wahrsagepriestern, zeigt, dass es also um Menschen ging, die im Ganzen und auch sonst sich nicht an den Gott Israels hielten. Der Gott Israels kennt keine Wahrsager, und auch die Propheten sind keine Wahrsager, sondern sind Mahner an die Mächtigen und an die Menschen, die zu reich sind, dass sie mit ihrem Tun auf Erden Gott widersprechen und deshalb gestraft werden. Das ist keine Wahrsagerei. Eine Wahrsagerei ist, wenn man fragt, wer wird der nächste Bundeskanzler? Und Sie werden keinen Priester finden, der Ihnen darüber Auskunft gibt, denn das kann man nicht wissen. Aber es gibt im heidnischen Kult Leute, die sagen doch, wenn ich darauf aus bin, mehr zu wissen als der liebe Gott und daraus auch Geld mache aus meinem Wissen, dann kann ich mich als Wahrsager bezahlen lassen. Meine Großmutter ist zu einer Wahrsagerin gegangen, weil mein Onkel, also ihr Sohn, aus dem Krieg nicht zurückkam. Und die Wahrsagerin hat sich gesagt, wie beruhige ich die alte Frau. Dann hat sie erlogen, dass ihr Sohn in Sibirien irgendwo verheiratet und sei und Kinder hätte. Aber das entpuppte sich nachher als Schwindel und die Frau konnte es nicht wissen und hat es nicht gewusst, sondern wollte nur A, Geld verdienen und B, beruhigen. Das sind aber beides keine legitimen Punkte. Erlaubt ist im Judentum und Christentum nur, auf Gott zu vertrauen, dass er die Zeit in seinen Händen hält und alles geschehen lässt, dass wir in seiner Hand gut geborgen sind.
Die Geister, die befragt werden, das machen die Christen ja heute auch. Und zum Wahrsager, das heißt Hellseher, gehen sie auch und lesen.
Ja. Also ich finde das nicht gut, weil sie dann mehr wissen wollen als der liebe Gott. Jesus sagt ausdrücklich, das weiß noch nicht einmal der Sohn Gottes solche Geschichten.
So viel
ich kann davon nur warnen, weil uns klar ist, dass der Mensch das nicht wissen kann.
Sie haben gehört, was ich gesagt habe?
Ja.
Meine Mutter war auch beim Wahrsager und das, was da ihr gegeben wurde, das hat sich negativ auf unsere Familie geschlagen.
Ja.
Also da haben wir groß seelisch drunter gelitten und das musste freigebetet werden.
Ja.
Also für viele Hörer, die also in ähnlicher Situation sind.
Vielen Dank für die Bibelhinweise, ja. Frau Krone, und auch für das Plädoyer, allein auf Gott zu vertrauen und sich der Wahrsagerei zu enthalten. Auf Wiederhören, Frau Krone. Ja, Professor Berger, eine weitere Folge vom Grundkurs des Glaubens unserer Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol geht zu Ende. Heute mit dem Bibelparadoxon, die Serie zur Klärung vermeintlicher Widersprüche in Bibel und Glaube. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn Sie möchten, können Sie zu Hause diese Sendung gerne ab Montag als CD kostenfrei bestellen unter 08328 921 120 oder auf horeb.org als Podcast herunterladen. Für Sie war Leon Bichler am Mikrofon und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Professor Berger, für Ihre interessanten Ausführungen zu den scheinbaren Widersprüchen aus Bibel und Glaube, die wir heute alle behandelt haben. Vielen Dank.
Bitte schön.
Unseren Hörern wünsche ich nun noch einen schönen weiteren Tag und eine gute Gebetsandacht, falls Sie im Anschluss beim Gebet zur Todesstunde des Herrn und beim Barmherzigkeitsrosenkranz mitbeten wollen. Grüße aus München und bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.